Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Das unumstritten ansprechendste moderne Elektroauto baut ein junges amerikanisches Unternehmen namens Tesla. Der Luxuswagen beschleunigt in 5 Sekunden von 0 auf 100, fährt fast 200 Stundenkilometer schnell und seine Reichweite liegt nicht bei den für Elektroautos üblichen 120 Kilometern, sondern bei 400 Kilometern. Der Wagen bewegt sich weitgehend lautlos. Wir hören hier nur die Reifen und den Wind. Möglich wurde diese Superpower nicht durch neue Technik, sondern durch den massiven Einsatz bestehender Technik. Die komplette Unterseite des Autos ist mit konventionellen Akkus vollgepackt, und zwar Akkublöcken, wie man sie von Laptop-Computern her kennt. 8000 Stück. Die machen die Limousine sehr schwer. Das Tesla Model S ist kein Verkaufsschlager, hat aber die deutschen Hersteller von Automobilen kalt erwischt. Typisch amerikanisch, protzen mit Masse, aber verdammt mutig, war beim Elektromobilitätskongress auf der letzten Automobilausstellung in Frankfurt zu hören, in einer Mischung aus Neid und Bewunderung. Wir in Deutschland, so die Autoingenieure, werden jetzt ganz sicher endlich E-Mobil, versprochen, aber nicht mit 10 Jahre alter Akkutechnik. Wir machen neue Batterien, speziell für Elektroautos.
Die Elektroautobatterie, das unbekannte Wesen. Von Maximilian Schönherr.
Wesen?
Also, dass die Batterien ein Wesen haben, das wird vielfach gesagt, dass man sie mit dem biologischen Organismus vergleichen kann. Batterien altern, Batterien haben im Prinzip auch ein Verhalten, dass, wenn sie dann schlecht behandelt werden, so wie ein Mensch, dass sie davon dann auch Schaden erleiden. Ob das Wesen unbekannt ist, in vielen Fällen haben wir viel über Batterien gelernt, aber in einigen Fällen erstaunlich wenig. Schönes Beispiel ist der Bleiakku, den es schon über 150 Jahre gibt.
Der Bleiakku, auch als Starterbatterie bekannt, findet sich in jedem Diesel- und Benzinauto.
Und dessen Lade-Entlademechanismus noch heute nicht verstanden ist.
Er besteht aus 6 parallel geschalteten Zellen.
Warum eigentlich nicht?
In jeder Zelle stehen sich 2 Scheiben aus Blei gegenüber.
Weil er so komplex ist, dass das sich über bestimmte Methoden, die wir haben, nicht detektieren lässt.
Die Anode und die Kathode.
Können Sie da ein Beispiel dafür nennen, also welcher Teil von dem Prozess völlig unverstanden ist?
Sie baden in Schwefelsäure, dem Elektrolyten.
Die Positivelektrode Bleidioxid, da wundert man sich, dass die in Lösung gehen kann, in der Schwefelsäure. Es wird angenommen, aber es gibt dafür keine harten Beweise.
Das Blei der Anode reagiert mit der Schwefelsäure und gibt dabei Elektronen, also Strom, ab.
Das Ganze über einen Eilauchmechanismus verläuft beim Bleidioxid und dass dann eine Verbindung entsteht, die dann löslicher wird. Aber letztendlich bewiesen ist das nicht.
Fährt man eine Weile herum, lädt die Lichtmaschine den Bleiakku wieder nach.
Versteht man die Lithium-Ionen-Batterie besser?
Ich glaube, viel besser als viele andere Systeme. Es liegt aber auch daran, dass wir, glaube ich, noch nie so intensiv an der Batterie wie die Lithium-Ionen-Batterie untersucht haben.
Das ist Martin Winter von der Universität Münster. Er hat dort ein eigenes Batterieforschungszentrum aufgebaut. Seit langem tritt Winter für eine Elektrifizierung der Autos ein. An der Wand seines Büros hängt ein von seinem Bruder gezeichneter Cartoon, auf dem er als Batteriepapst dargestellt ist. Vor dem Gebäude steht eine Elektrotanksäule. Martin Winter ist Chemiker und klassischerweise hat die Batterie ja auch mit Säften und chemischen Prozessen zu tun. Aber in dem MEET genannten Institut arbeiten auch viele Physiker und Materialforscher wie Frank Berkemeier und Lea Lüben. Die beiden schließen mir ein Labor auf, wir ziehen weiße Kittel an und stehen vor einem mannshohen runden Topf, in dem neue Beschichtungsmaterialien auf Elektroden aufgetragen werden, in sogenannten dünnen Schichten. Das ist Grundlagenforschung. Welches Trägermaterial, wie dünn die Schicht, die man drauf backt, wie sich das Ganze dann in welcher Elektrolytflüssigkeit verhält. Nach über einer Stunde Backen in dem Vakuumbehälter nehmen die Wissenschaftler die nur fingernagelgroße Probe heraus und schieben sie in eine Art Brutkasten.
Sieht aus wie ein kleines Schmuckstück. Could be good for an earring.
Darin setzen sie aus den frischen Elektroden das Basiselement einer Batterie zusammen. Eine Zelle etwa so groß wie ein dicker Daumen mit gläserner Wand.
Unsere Zellen sind sehr wasserempfindlich. Das heißt, wir
bauen unsere Zellen unter Argon zusammen. Das heißt, es ist eine große Box, da ist Argon drin und wir können mit Handschuhen in diese Box rein und in dieser Box unsere Zellen zusammenbauen.
Diese Schichten haben etwa eine Dicke zwischen 100 Nanometern und 10 Mikrometern.
Just takes a few seconds.
Es ist wirklich so, dass Lithium-Ionen-Technologie erstaunlich gut funktioniert.
In einer Lithium-Ionen-Zelle bewegt sich Lithium von einer Elektrode zur anderen Elektrode. Die Atome tun das nur, weil man ihnen Elektronen weggenommen und sie damit positiv aufgeladen hat, zu Ionen.
Wenn Sie überlegen, dass die Anode bei Potentialen arbeitet, wo sie sonst fast nichts haben, also da geht es nicht tiefer.
Die positive Elektrode besteht in einer klassischen Lithium-Ionen-Zelle aus einer Kobaltverbindung. Die negative aus Graphit.
Das ist wirklich sehr negativ. Und darauf setzen sie etwas, was dann die Kathode ist. Das hat dann so 3,6, 3,7 Volt Abstand zu der Anode.
Auf ihrem Weg von Elektrode zu Elektrode durchwandern die Ionen einen Elektrolyten aus Salzen und Kunststoff.
Und das ist ungefähr so Chlorpotential und mehr, also ein starkes Oxidationsmittel.
Wir versuchen bei uns in der Arbeitsgruppe nicht nur die Elektrodenmaterialien als dünne Schichten herzustellen, sondern wirklich auch komplette Dünnschichtbatterien.
Lea Lüben und Frank Berkemeier beschäftigen sich mit der Physik der dünnen Schichten. Dünn heißt größer als Nanodimension, aber so klein, dass man sie mit normalen Mikroskopen nicht betrachten kann. Die Wissenschaftler nutzen zur Analyse ihrer neuen Materialbeschichtungen zum Beispiel Röntgentechnik.
Dünne Schichten haben halt eine sehr definierte, teilweise sehr glatte Oberfläche und gleichzeitig, das ist vielleicht sehr physikalisch, die Kornorientierung der dünnen Schichten kann man eventuell einstellen, sodass alle Körner die gleiche Ausrichtung haben und so als Batteriematerial dann besser geeignet sind.
Im Prinzip geht es bei diesen dünnen Schichten immer um das eine, die Lithium-Ionen schön solide auf einer Seite der Zelle unterzubringen, aber nicht zu fest, denn irgendwann müssen sie sich lösen und durch den Elektrolyt auf die andere Seite durchwandern. Dann parken sie auf der anderen Seite und später beim Neuladen geht der Weg wieder zurück. Bei neuen Batterietypen wie der Lithium-Luft-Batterie kommt es hier zu Verklumpungen. Die Lithium-Ionen-Zelle dagegen funktioniert erstaunlich gut und mit den neuen Materialien immer besser. Alle Experten, mit denen ich sprach, sind sich einig, dass die Entwicklung der Lithium-Ionen-Technologie langsam vorangeht. Es gab zum Beispiel keine Sprünge in Sachen Lebensdauer. Lebensdauer hat bei Akkus zwei Bedeutungen, die Zahl der Auf- und Entladungen, bis sie kaputt gehen, und die kalendarische Lebensdauer, wo der Akku durch parasitäre chemische Reaktionen, etwa durch zu warme Lagerung im Laptopcomputer, schnell für immer schlapp wird. Beide Arten der Lebensdauer sind seit der Erfindung der Lithium-Ionen-Akkus vor rund 20 Jahren stetig gestiegen, nie aber sprunghaft. Mit einem Lithium-Ionen-Akku aus dem Jahr 2000 könnte man ein modernes Smartphone nicht einen Tag lang benutzen und der Akku wäre sicher in einem halben Jahr dahin. Es wird viel herumprobiert, wie hier am Miet in Münster, und es kann sein, dass demnächst vielleicht durch Zufall ein Material- oder Beschichtungsmix herauskommt, der der Lithium-Ionen-Zelle einen technischen Sprung beschert. Vielleicht auch raschere Ladezeit, geringere Explosionsgefahr. Martin Winters Institut ist noch jung. Er geht von 7 bis 10 Jahren aus, bis eine hier entwickelte neue Zelltechnologie in Serie und damit ins Elektroauto gelangt. 2020 will er dann über Lizenzen Geld in sein Institut spülen. Dazu passt, dass in Münster nun auch die Helmholtz-Gemeinschaft ein Institut gründet, das ebenfalls, wie es heißt, neue elektrochemische Energiespeichersysteme entwickeln will und natürlich mit Martin Winters Miet-Institut zusammenarbeiten wird. Winter tut es leid, dass die Massenfertigung der Zellen nicht in Deutschland oder Europa stattfindet, sondern in Asien. Das war dort schon in den 1990er Jahren so, aus gutem Grund.
Die Asiaten haben gesagt, wir haben hier so eine Kamera, die können wir nicht verkaufen, wenn die nur eine halbe Stunde läuft, dann will damit keiner arbeiten. Wir brauchen ein neues Batteriesystem, lass uns mal schauen, was es so gibt. Und haben dann, das sind europäische Arbeiten gewesen, eben diese Lithium-Ionen-Technologie dann wirklich zu einem Produkt entwickelt. Jetzt haben die Automobilhersteller erkannt, dass man mit der Elektrifizierung des Antriebsstranges was machen kann. Dass man damit dann effizienter fahren kann, dass man damit dann Emissionen einsparen kann und dass man möglicherweise sogar auf Kurzstrecke damit dann rein elektrisch fahren kann. Natürlich ist das jetzt spät und es ist auch so, dass die deutschen Autohersteller in der Batterietechnologie schon mal mit weit vorne waren und jetzt eben den Anschluss nicht gleich so kriegen konnten. Ich glaube aber, dass das bewusst geworden ist und dass jetzt auch unabhängig davon, dass viele noch sagen, das braucht noch seine Zeit, bis wir das vollständig in der Gesellschaft, ja, die Marktdurchdringung vollständig haben mit Elektrofahrzeugen, dass also jetzt alle eingesehen haben, dass es so ohne Batterieforschung und ohne Batterieentwicklung im Automobilbereich nicht geht.
Die deutschen Automobilhersteller sind verhalten. Daimler zum Beispiel meldet viele sogenannte grüne Patente an, alle zum verbrennungsfreien Fahren, also zur Elektromobilität. Aber der Stuttgarter Konzern betreibt selbst keine Zellforschung und hat das auch nicht vor. Auch die Zusammenarbeit mit dem Kamenzer Batterieunternehmen LiTech steht in Frage. Grund für den anstehenden Verkauf dieser Firma ist die harte Konkurrenz aus Asien. Der Lithium-Ionen-Akku ist eine deutsche Erfindung der 1980er Jahre und übrigens auch ein Beispiel für wildes Herumprobieren. Man hatte eine Zelle entwickelt, die leicht war. Leichter als Lithium sind nur Wasserstoff und Helium. Außerdem lieferten die Lithium-Ionen erstaunlich viel Spannung. Damit hatte man nicht gerechnet. Aber einmal entladen, ließen sie sich leider nicht neu aufladen, ohne dabei kaputt zu gehen. Solche Einweg-Lithium-Ionen-Technik finden wir heute in vielen Knopfzellen. In Mobiltelefonen und Autos braucht man natürlich ein reversibles Verfahren, eben die Möglichkeit, tausend oder zigtausendmal immer wieder an der Steckdose nachzuladen. Woran hakte es damals? Martin Winter.
Das Anodenspiel der Lithium-Ionen-Zelle hat nicht funktioniert, weil man das eine von den beiden genommen hat, nicht das andere. Man hat Propylencarbonat genommen, weil das einen schöneren Flüssigbereich hat. Bis dann jemand verstanden hat, lass uns auch das Ethylencarbonat nehmen, was wirklich dich nur mit einer Methylgruppe im ganzen Molekül unterscheidet. Und dann ging es auf einmal. Vorher ging gar nichts, die Anode ist kaputt gegangen. Und auf einmal ging es. War das vorhersagbar? Sie müssen sich vorstellen, Sie haben dann etwas, was dann praktisch identisch ausschaut, bis auf eine Kleinigkeit und total andere Eigenschaften hervorruft. Deswegen ist so wenig vorhersagbar. Und deswegen ist das so unvorhersagbar, wie schnell wir hier Fortschritte erreichen können. Manchmal kommen wir unheimlich schnell voran mit einem Thema, erstaunlich schnell voran. Und das sind ja diese schönen Momente dann, die man im Forscherleben dann hat. Und manchmal denkt man sich, jetzt gehe ich das ganz systematisch an und das führt alles ins Nichts.
Ideal wäre es, mit schnellen Computern, den Gleichungen der Thermodynamik und der Diffusionslehre die gesamte Batterie zu simulieren. Der Physiker Frank Berkemeier.
Wenn Sie eine komplette Batterie simulieren wollen, würde ich sagen, wird das fast hoffnungslos kompliziert, weil es viele Bereiche in der Batterie gibt, wo ich gar nicht ganz genau zum Beispiel die atomare Struktur kenne. Beispielsweise an den Grenzflächen zwischen der Elektrode und dem Elektrolyten bilden sich eventuell irgendwie Reaktionsprodukte und die sind eigentlich nicht wirklich bekannt.
Die sind nicht bekannt, weil man nicht so genau hingucken kann, weil die Batterie ja geschlossen ist und gerade vor sich hin altert.
Ja, ist ein ganz entscheidender Punkt, ja. Insbesondere, weil wenn ich sie aufmache, dann kommt sie in Kontakt mit Luft oder mit irgendwelchen anderen Gasen, es reagiert irgendwas. Beziehungsweise, wenn ich dann zum Beispiel mit den Röntgenverfahren drauf gucke, kann es sein, dass ich dann durch die Röntgenstrahlen praktisch die Schicht schon zerstöre.
Die Lithium-Ionen-Batterie, genau genommen der Lithium-Ionen-Akku, auch die Forscher nehmen es hier nicht so genau Akku-Batterie, dieser Lithium-Ionen-Akku ist im Moment konkurrenzlos. Für ein Elektroauto braucht man viele solcher Zellen, um auf 400 Volt zu kommen. Das ist der weltweite Standard für die Spannung in Elektroautos.
Sie müssen die Batterie allein aus Sicherheitsgründen zwischen die vier Räder bauen. Die darf in keinem Fall im Bereich der Crashzone liegen,
sagt Jürgen Leohold, Leiter der Konzernforschung bei Volkswagen in Wolfsburg.
Und da bleibt Ihnen im Prinzip nur der Platz unter den Sitzen, vornehmlich auch unter der Hintersitzbank, wo beim Benziner dann auch in der Regel der Benzintank sitzt, und der Tunnelbereich übrig. Und die Zellen, die wir nutzen, diese sogenannten PHEV-2-Zellen,
PHEV-2,
die sind ja im Verband der deutschen Automobilindustrie
ein Standard für den Zusammenbau einzelner Lithium-Ionen-Zellen in einem etwa taschenbuchgroßen Gehäuse.
Mit mehreren unserer Wettbewerber standardisiert worden.
In einem PHEV-2-Block sind 10 runde, preisgünstige Einzelzellen mit je 3,6 Volt parallel geschaltet.
Die Standardisierung haben wir gemacht in der Hoffnung, dass wir darüber auf eine größere Stückzahl und günstigere Preise kommen.
Wir fahren schon. Man hört praktisch nichts, denn hier wird ja nicht fossiler Brennstoff in Zylinder eingespritzt und macht dann nicht Puff. Die linke Anzeige ist hier die entscheidende eigentlich. Da sieht man, ob wir jetzt den Wagen, ob wir von der Batterie was abziehen, absaugen oder ob wir was hineinladen. Und im Moment sind wir ungefähr so bei etwas über null. Das heißt, wir
wir cruisen so dahin, wie nennt sich das nochmal?
Wir segeln, also ich gebe ganz leicht Gas, ne? Und es gibt aber dann noch 3 Rekuperationsstufen plus die Stufe B.
Ich bin hier mit Ruth Holling, Pressesprecherin in der VW-Konzernforschung, in einem vollelektrischen Kleinwagen in Wolfsburg unterwegs.
Genutzt wird auch, um zu rekuperieren.
Wenn man nicht dauernd auf den Schalthebel schielt, um zu rekuperieren, also Bewegungsenergie in Batterieladung umzuwandeln, macht dieses Auto wie alle neuen Elektroautos viel Spaß. Die kräftige Beschleunigung ist ein Vergnügen für sich. Und leise wie mit einem Fahrrad in einen Parkplatz zu rangieren, auch. Eigentlich wollte ich mit dem Wagen von Wolfsburg nach Halle fahren, aber 160 Kilometer Reichweite sind nicht drin. Auf dem Weg dazwischen gibt es keine Lade, geschweige eine Schnellladestation wie die, die wir jetzt mitten in Wolfsburg anfahren.
So, und das ist eigentlich sehr einfach. Man steckt das jetzt hier drauf.
Eine Vorzeige-E-Tankstelle mit Solardach und Windrad, mehreren konventionellen Ladesäulen, 6 Stunden Vollladezeit und zum Glück für uns frei eine Schnellladestation.
Es dauert jetzt einen Moment, weil sich das Auto mit der Ladestation in Verbindung setzen muss und wenn der Ladevorgang startet, springt die Lampe dann hier auf grün.
Tankrüssel und Kabel sind viel dicker als beim normalen Benzintanken. Aber im Prinzip funktioniert es ähnlich.
Sie können den jetzt nicht mehr rausziehen. Genau, weil wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie gehen in der Zeit einkaufen, wollen Sie ja nicht, dass jemand Ihnen den Stecker hier rauszieht.
Ja. So, wie lange lädt er jetzt? Das sehen wir hier drauf. Ne? 48% am Display hier an der Zapfsäule. Und der schätzt noch 30 Minuten.
Die Elektromobilitätsinitiative der Bundesregierung will Deutschland mit 1 Million rein elektrischer Fahrzeuge bis zum Jahr 2020 weltweit an die Spitze bringen.
Wir suchen jetzt mal die Akkus. Müssen wir unter die Rückbank mal gucken?
Ein Hindernis auf diesem ambitionierten Weg ist noch nicht ausgeräumt, aber zumindest ausdiskutiert. Die im Vergleich zum Verbrennungsmotor geringe Reichweite. Das Heer der deutschen Berufspendler fährt täglich nur einen Bruchteil der 120 Kilometer, die ein Elektroauto typischerweise anbietet.
Nee. Kommen hier nicht an die wo könnte sie?
Die Batterie, die sitzt hier unter der Rücksitzbank und im Unterboden des Fahrzeugs.
Wir kommen nicht dran, wir sehen sie nicht.
Also wenn an der Batterie etwas gemacht werden muss, müssen sie sowieso in die Werkstatt. Ne?
Ein überwindbares Problem ist der Preis. Die Batterien sind im Moment noch horrend teuer, die Stückzahlen gering, also kostet ein Kleinwagen mit Elektromotor statt 15.000 Euro 25.000 Euro. Diese Preise werden sinken.
In 18 Minuten wären wir voll, jetzt ist er bei 84% schon. Mhm. Das ist
genau so. Und da muss man jetzt dazu sagen, dass bei diesem Schnellladen die Batterie bis zu 80% mit 40 kW geladen wird. Danach, um die Batterie aber nicht zu schädigen, wird die Ladeleistung systematisch abgesenkt. Das heißt, für diese letzten 15% brauchen Sie verhältnismäßig viel Zeit dann.
Das entscheidende Problem ist die Infrastruktur. Wo kann ich meine Batterie aufladen? Die Frage stellt sich nicht nur auf dem Weg von Wolfsburg nach Halle, sondern auch abends, wenn ich mit Mühe in meinem Viertel einen Parkplatz finde, aber natürlich keine Steckdose. Nachdem die Bundesregierung mit ihrer nationalen Plattform Mobilität schon 500 Millionen Euro zur Verfügung stellt, wie wäre es, wenn sich die Autohersteller, die ja Elektroautos verkaufen wollen, um die Infrastruktur kümmern, um die Steckdosen? Der Volkswagen-Technikchef Jürgen Leohold.
Da muss ganz klar in den nächsten Jahren was passieren, wenn die Elektromobilität über eine relativ überschaubare Klientel hinaus den Markt erobern soll. Das Infrastrukturthema sehen wir nicht als unsere Aufgabe an.
Dabei könnten die Automobilhersteller durchaus ihre neu gewonnene Batterie- und E-Mobilitätsexpertise nach vorn bringen und selbst aktiv werden, statt nur zuzusehen. Elektroautos anzubieten, dem Kunden aber zu sagen, ums Aufladen musst du dich selbst kümmern, klingt nicht gerade einladend. Beim Elektromobilitätskongress auf der Internationalen Automobilausstellung sprach der Vertreter eines deutschen Energiekonzerns davon, dass seine Firma etwas verkaufe, das nicht attraktiv sei, nämlich Strom. Strom von Kraftwerken sei einfach nicht sexy, meinte er. Sexy sei aber der Strom vom eigenen Solardach. Und sexy wird die Batterie, wenn sie ins Zentrum unseres Energiemanagements aufrückt. Werner Tillmetz, früher bei Daimler, seit langem Vorstand des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg, ZSW, macht eine grundsätzliche Attraktivitätsrechnung auf für schlechtes Wetter.
Wie viel Energie brauche ich denn, um das ganze Jahr über Auto zu fahren? Und wie viel Energie scheint auf mein Auto oder aufs Hausdach das ganze Jahr über? Und wenn man sich das ausrechnet, dann stellt man fest, mit einer 20 Quadratmeter Photovoltaikanlage, das ist irgendwo ein Fünftel von meinem Hausdach oder ein Sechstel von meinem Hausdach, kann ich so viel Strom ernten von der Sonne, wie ich das ganze Jahr brauche zum Autofahren.
Wirklich?
Das ist so. Das ist extrem wenig, das ist total verrückt. Und das hat natürlich alles mit viel mit Speicherung zu tun, dass man das dann auch umsetzen kann. Aber woher kommt das Ganze? Mein Auto nutze ich maximal im Durchschnitt als deutscher Autofahrer eine Stunde am Tag. Und die Sonne, die scheint zumindest an, weiß nicht, 200 Tagen im Jahr oder 150 Tagen im Jahr und liefert mir Energie. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich mit hohen Wirkungsgraden Auto fahre. Da kommt der Punkt der, dass wenn ich einen Elektroantrieb habe, ich den Strom, mit dem ich die Batterie auflade und dann Auto fahre, im Verhältnis zu dieser Bewegungsenergie, die ich damit erzeuge, das ist irgendwo 80% Wirkungsgrad. Also habe nur 20% Verlust ungefähr in der Größenordnung. Mit meinem schönen, guten, modernen Benzin- oder Dieselantrieb habe ich einen Wirkungsgrad von 20-25%. Sprich, 75% des guten, teuren Diesels, den ich an der Tankstelle zapfe, erzeuge ich nur warme Luft, also nur Verluste, die nicht zur Fortbewegung dienen. Das hat was mit physikalischem Prinzip zu tun, den Carnot-Faktor. Und wenn man sich das aber bewusst wird, die Unterschiede, dann versteht man eben, warum man mit relativ wenig Sonnenenergie das ganze Jahr Auto fahren kann. Um das aber dann real machen zu können, braucht man eben einen guten Speicher, der einfach den Strom speichert. Und ein Thema dieser Speicherung ist eben wiederum unsere Lithium-Ionen-Batterie.
So ökologisch wunderbar das klingt, die Elektromobilität hat ihren ökologischen Rucksack. Die seltenen Erden, die Metalle und andere rare Elemente. Lithium wächst nicht an Bäumen. Die Kobaltvorkommen sind weltweit sehr gering. Im größten Abbaugebiet im Kongo sterben jährlich Dutzende von schlecht bezahlten Arbeitern, darunter auch Kinder. Der Energieaufwand, um ein Gramm Kobalt zu gewinnen, ist hoch. Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie kommt ohne Kobalt aus. Statt aus Kobalt besteht die Kathode da aus Eisen. Diese Variante der Lithium-Ionen-Batterie hat viele Vorteile, aber auch einen Nachteil. Sie weist eine niedrigere Energiedichte auf, ist also einfach gesagt schwerer. Die Eisenvariante wird bereits gebaut. Zu den zukünftigen Elektroautobatterien gehören auch Lithium-Schwefel- und Lithium-Luftbatterien. Der Elektroboom hat einen ganzen Zoo an neuen Materialkombinationen auf den Tisch gebracht.
Hier wird die Zelle dann mit Elektrolyt befüllt.
Das Ulmer Forschungsinstitut von Werner Tillmetz hat sich darauf spezialisiert, Batterien zu testen und auch neue Materialzusammensetzungen zu erproben, bevor Kunden sie dann typischerweise in Asien in Großserie herstellen lassen.
Eine bestimmte Menge kommt dann rein.
Reingeschüttet in den Zylinder?
In den Zylinder, in die Dose reingeschüttet.
Zähflüssig oder?
Nee, das ist schon dünnflüssig. Ja.
Das wird dann fest oder das bleibt?
Nee, das saugt dann. Das ist porös alles, die Materialien, die Elektroden.
Elektromobilität macht nur Sinn, wenn sie durch erneuerbare Energien betrieben wird. Eine Batterie mit dem miserablen Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors zu laden, wie es in Hybridautos geschieht, kann nur ein Übergang zur reinen Elektromobilität sein. Das von vielen beschworene rein elektrische Langstreckenauto mit Wasserstoffbrennstoffzelle ebenfalls, denn der Energieaufwand zur Wasserstoffgewinnung ist unverhältnismäßig hoch.
Und man kann sie jetzt hier, wenn man will, auch schon die ersten Versuche hier machen. Da wird sie dann einfach an die beiden Pole angeschlossen und das erste Mal geladen. Da entstehen in der
Zelle. Im Herbst wird ein mit Bundes- und Landesmitteln finanzierter Neubau fertig.
Und das dauert so zwischen 10 und 16 Stunden.
In dem Batterien in größeren Mengen produziert werden können.
Strömen wird die ganz, ganz langsam geladen.
Wenn auch im Vergleich mit Korea.
Wenn man das richtig macht, dann ist die Zelle gut.
In bescheidenem Maße.
Wenn man es falsch macht, geht sie bald wieder kaputt.
Martin Winter vom Batterieforschungszentrum MEET in Münster.
Das sehe ich im Moment also auch als sehr, sehr unangenehm an, dass wir hier uns in der Wertschöpfungskette eines wichtigen Kettenglieds berauben und eigentlich vielleicht sogar des essentiellen Kettenglieds berauben, nämlich der Zellherstellung.
Volkswagen betreibt in seinem Werk in Braunschweig neueste Batteriefertigung, auch wenn dort genau besehen nur einzelne Lithium-Ionen-Zellen zu PHEV-Blöcken zusammengesetzt werden, die man dann in beliebigen Autos verbauen kann. Frage an den Entwicklungschef Jürgen Leohold. Warum bezieht das Werk die Zellen eigentlich vom japanischen Hersteller Sanyo, statt sie selbst herzustellen?
Weil wir dort keine Erfahrung haben. Und das auch eine völlig neue Technologie ist. Die Chemie in einer Zelle ist für uns völliges Neuland. Da arbeiten wir jetzt auch schon seit vielen Jahren dran. Aber bis wir in der Lage sind, selber Zellen auch in einem Qualitätsniveau und auf einem Kostenniveau, wie es die großen japanischen und koreanischen Hersteller tun, bis wir so weit sind, werden noch einige Jahre vergehen.
Fassen wir zusammen. Erstens, die Elektromobilität beruht auf der Lithium-Ionen-Zelle. Variationen dieser Zelle haben eine große Zukunft. Die Batterien werden in absehbarer Zeit nicht in Europa gebaut, sondern aus Asien importiert. Dieser Zustand betrifft nicht nur Batterien. Seit vielen Jahren wird kein deutsches Auto nur aus deutschen Bestandteilen gebaut. Zweitens, Reichweite. Beim Betanken eines Benzinfahrzeugs fährt man weit, dann sucht man eine Tankstelle auf, zahlt und fährt weiter. Das Laden eines Elektroautos wird Teil des persönlichen Energiemanagements werden. Die Lithium-Ionen-Batterie im Auto ist ein sehr effizienter, aber vorsichtig zu behandelnder Energiespeicher. Der elektromobile Mensch kennt seine Batterie. Er ist sich bewusst über die Reichweite, die sie ihm ermöglicht, und über die Quelle, woher der Ladestrom kommt. Vom Solardach zu Hause, von der Ladestation am Firmenparkplatz. Und er weiß, wenn auch nur ein Hauch fossiler Brennstoff im Spiel ist, kippt die schöne Ökobilanz des Elektroautos. Beim Autofahren hat vieles mit Gefühl zu tun. Gibt es ein elektromobiles Gefühl, Herr Winter?
Ich glaube, dass Elektromobilität emotionell erfahrbar sein muss. Und das ist sicherlich ein großer Nachteil, dass die Leute eigentlich immer nur über Elektromobilität lesen, statt sie selber erfahren, im doppelten Sinne des Wortes.
Ist eine Batterie sexy?
Es kommt auf ihr Wesen an.
Sie hörten Wissenschaft im Brennpunkt. Die Elektroautobatterie. Das unbekannte Wesen von Maximilian Schönherr. Redaktion Christiane Knoll.